Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Martina Kothe. Und in der heutigen Stunde beschäftigen wir uns mit einem Phänomen, das viele Menschen angeht, das besonders viele vor Weihnachten ganz speziell angeht. Es geht um den Konsum, aber nicht den normalen Konsum, sondern den, der krankhaft ist. Und dazu begrüße ich Astrid Müller im Studio.
Hallo.
Sie sind leitende Psychologin der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie beschäftigen sich mit diesem gestörten Konsumverhalten, und zwar schon seit vielen Jahren. Sie leiten eine Arbeitsgruppe an der Medizinischen Hochschule Hannover mit dem Titel Substanzungebundene Abhängigkeitserkrankungen. Und in diesem Titel verbirgt sich schon ganz viel, über das wir sprechen, wenn wir von Kaufsucht sprechen. Also es geht nicht bei dieser Sucht um eine Substanz, die man braucht, sondern um ein Verhalten. Wie lange haben Sie sich mit dem Thema schon beschäftigt?
Seit 2003 beschäftige ich mich damit, sicherlich auch damals initiiert durch meine Chefin, bis jetzige Chefin, Professor Martina de Zwaan, die Klinik für Psychosomatik an der MHH leitet, die mir damals viele Vorschläge machte in der Lebensphase, als es darum ging, zu habilitieren in der Medizin, sich weiterzuentwickeln, sich einem eigenen Thema anzunehmen. Und sie machte viele Vorschläge und unter anderem sagte sie auch dann auf Englisch Compulsive Buying. Und da ich sowohl Ärztin als auch Psychologin bin, hat mich das sehr angesprochen, weil ich dachte, das ist ein psychologisches Thema. Das konnte ich mir vorstellen, vielleicht auch basierend auf meiner Biografie. Ich komme aus der ehemaligen DDR. Ich sah dann, wie das ist mit Warenkonsum, mit Warenangebot, was das mit manchen Menschen, nicht mit allen, ne, das ist wichtig, mit manchen Menschen machen kann und wie manche Menschen wirklich völlig entgleisen können in ihrem Warenkonsum. Menschen, die eine gute Schulintelligenz haben, die sehr, sehr gesunde Anteile haben, die in guten Berufen stecken und die völlig die Kontrolle verlieren über ihren Warenkonsum.
Würden Sie denn zustimmen, wenn ich sage, das ist auch ein Phänomen des 21. Jahrhunderts?
Ja, was die Häufigkeit betrifft, da stimme ich Ihnen zu. Wir wissen allerdings, dass das Phänomen das erste Mal vor über 100 Jahren beschrieben wurde. Von einem sehr berühmten Psychiater, Kraepelin ist der Name, der sehr viel schon vor über 100 Jahren in seinen Lehrbüchern beschrieben hat und da auch tatsächlich die Kauflust, die Oniomanie, und zwar die krankhafte Kauflust. Ja, er hat es also beschrieben zur damaligen Zeit. Dann war lange Zeit Ruhe und es waren ehrlich gesagt nicht die Psychfächer, also die Psychiater, Psychologen, Psychotherapeuten, die sich darum gekümmert haben, um das Thema, sondern Konsumforscher in den 90er Jahren.
Das heißt, also, man hat versucht, da möglichst viel auch rauszuholen.
Man hat
aus
versucht,
den Informationen.
Ja, ja, das sicherlich einige, gerade wenn es um Marketing geht, ja. Aber natürlich auch andere, die gemerkt haben, okay, da gibt es so eine dunkle Seite dieses gesteigerten Warenkonsums. Und die haben sich darum gekümmert und später dann auch die Psychfächler. Also von daher würde ich sagen, man kennt das Phänomen schon lange, wesentlich länger als andere Süchte. Verhaltenssüchte, aber so in der Häufigkeit, glaube ich, ist es sicherlich erst so entgleist in den letzten Jahren, ja, und nimmt weiter zu.
Was die Gründe für diese Zunahme sein könnten, Astrid Müller, darüber wollen wir unter anderem in dieser Stunde sprechen. Jetzt beginnen wir aber erstmal mit Musik. Sie haben uns welche mitgebracht, und zwar hören wir den Gefangenenchor aus der Oper Nabucco. Aus Giuseppe Verdis Oper Nabucco war das, der Gefangenenchor aus dem dritten Akt. Wir hörten den Chor der Staatsoper Dresden und die Sächsische Staatskapelle Dresden, geleitet von Silvio Varviso. Und das war ein Musikwunsch unseres heutigen Gastes in Klassik à la carte von Astrid Müller, Psychologin, Psychotherapeutin und auch Ärztin, Fachärztin für Pathobiochemie und Laboratoriumsdiagnostik. Frau Müller, Sie haben sehr viele unterschiedliche oder vielleicht auch zusammenhängende Fachgebiete in Ihrem Lebenslauf zu einem großen Bündel geschnürt. Und dass diese Gebiete quasi aufeinander gestapelt wurden, das hat auch was mit Ihrer Vita zu tun. Sie sind Jahrgang 1963 in der Nähe von Leipzig geboren und sind dann Anfang der 80er Jahre vor der Wende zum Studium nach Moskau gegangen. Das stelle ich mir als eine unglaublich spannende Zeit vor. Zwischen 1981 und 87 war das.
Das war es in der Tat. Das war es natürlich privat, weil das in so einer Altersspanne zwischen 18 und 24 fällt, wo man sich auch ablöst vom Elternhaus. Also das war spannend. Es war weit weg mit der Möglichkeit, in der ehemaligen Sowjetunion verschiedene Klimazonen zu bereisen, sich anzuschauen. Und es war die Zeit von Glasnost und Perestroika. Also tatsächlich in meinem vorletzten und letzten Studienjahr in Moskau kam es zu diesen politischen Umwälzungen. Wir haben das also hautnah auch über unsere Kommilitonen, mit denen wir da zusammen im Internat lebten, miterleben können. Und das war wahnsinnig aufregend, befreiend, spannend. Ja.
Ich kann mir vorstellen, aus Ihrer heutigen Sicht auf den Konsum ist das auch ein sehr spannendes Kapitel. Denn als jemand, der in der DDR aufgewachsen ist und später im Westen erlebt hat, wie Konsumieren sozusagen propagiert wird und wie viele Menschen da auch auf bestimmte Angebote reinfallen, sich nicht wehren können, haben Sie diese beiden deutschen Erfahrungen nach dem Krieg auch mal so ein bisschen verglichen? Also sind vielleicht Menschen, die aus der DDR kommen, dort aufgewachsen sind, weniger gefährdet gewesen, zum Beispiel kaufsüchtig zu werden?
Also wir haben es nicht direkt verglichen, aber ich kann Ihnen sagen, dass es tatsächlich wieder von Konsumforschern Häufigkeitsuntersuchungen gibt in der Bevölkerung, ja, in großen Stichproben. Das meint so 2.500 Deutsche. Und die haben Untersuchungen gemacht, tatsächlich kurz nach dem Mauerfall und dann nochmal so 10 Jahre später. Und kurz nach dem Mauerfall war es so, in der Tat, in Ostdeutschland war diese Häufigkeit von Kaufsucht wesentlich geringer als in Westdeutschland. Und 10 Jahre später sehen sie eine Angleichung. Nun gibt es natürlich viel Hin- und Herzüge in der Zeit, gerade wahrscheinlich aus Ostdeutschland. Aber gleichwohl denke ich, das hängt sicherlich mit den Strukturen, mit den Möglichkeiten des Warenkonsums zusammen und deutet sicherlich darauf hin, dass es neben einer individuellen Komponente, die in der Person selbst liegt, auch eine gesellschaftliche oder eine wirtschaftliche oder Marketingkomponente gibt.
Nun beschäftigen Sie sich schon sehr lange mit diesen substanzungebundenen Abhängigkeitserkrankungen. Dennoch ist Kaufsucht ja nicht als Krankheit anerkannt, im Gegensatz zum Beispiel zu Spielsucht. Warum ist das noch nicht so weit, dass man sagt, das ist wirklich ein Problem oder eine Krankheit?
Da sprechen Sie einen sehr wichtigen Punkt an. Also in der Tat ist das pathologische Spielen oder die Glücksspielsucht seit vielen Jahren anerkannt. Wir haben da Versorgungsmöglichkeiten für diese Patienten in Kliniken, in Ambulanzen. Es ist einfach so, dass es noch relativ wenig Forschung zu dem Thema Kaufsucht gibt. Ich möchte wirklich sagen relativ, weil es stimmt nicht, dass es keine Forschung oder zu wenig Forschung oder auch zu wenig Grundlagenforschung gibt. Also dem möchte ich nicht mehr zustimmen. Gerade in den letzten 20 Jahren hat sich da international sehr viel getan. Und es ist ja so, dass man davon spricht, dass eine Erkrankung anerkannt ist, wenn sie es geschafft hat in eins der wichtigen Klassifikationssysteme für Erkrankungen. In Deutschland kodieren wir Ärzte und Psychotherapeuten nach dem ICD-10 noch. Demnächst wird das ICD-11 erscheinen. Das ist das Klassifikationssystem der WHO für Erkrankungen, für alle. Und da gibt es ein Unterkapitel der sogenannten F-Diagnosen, das sind die psychischen Erkrankungen. Und ich darf Ihnen sagen, dass im ICD-11, das jetzt in einer Vorversion im Sommer erschienen ist online, schon mal die sogenannte Buying-Shopping-Disorder genannt ist als ein Beispiel für Impulskontrollstörungen. Ja. Das heißt, es ist ein deutlicher Fortschritt, der uns es natürlich auch eröffnet, weiter Fördergelder für Forschung einzuwerben und diesen Auftrag anzunehmen, hier in der Forschung noch weiter zu gehen, um dieses Krankheitsbild zu erforschen.
Professor Astrid Müller ist zu Gast in Klassik à la carte und wir wollen gleich ganz genau besprechen, ab wann Kaufen, Einkaufen wirklich ein Problem ist und vielleicht eine Sucht und was da noch einigermaßen im Rahmen ist. Das Ganze nach einem nächsten Musikwunsch von Ihnen, Frau Müller, und zwar haben Sie sich von City am Fenster gewünscht. Wollen Sie uns vorher was dazu erzählen?
Ich sagte ja eingangs schon, ich komme aus der ehemaligen DDR und wir hatten da, glaube ich, sehr gute Bands, die sich nicht nur durch gute Musik auszeichneten, sondern auch durch zum Teil sehr lyrische Texte. Und ich hätte da viele Musikbeispiele mir wünschen können. Aber ich finde diesen Text, den City da vertont hat, das ist ja eigentlich ein Gedicht einer Leipziger Lyrikerin, ne, stand erst als Gedicht da. City hat das vertont, dann eingesungen in der Version mit Toni Kral und mit diesem Violin-Solo des Komponisten dieses Liedes, fand ich einfach sehr schön und hat meine Jugend begleitet. Und ich weiß, dass es auch vielen Menschen in Westdeutschland sehr gut gefällt, dieses Stück.
Krieg ich durch die Welt.
City mit Am Fenster, komponiert von Georgi Gogow und Emil Bogdanow. Gewünscht hat es sich unser heutiger Gast in Klassik à la carte, Professor Astrid Müller, leitende Psychologin der Medizinischen Hochschule Hannover. Und wir sprechen über die Frage, wann wird Kaufen zu einer Sucht? Und da würde ich Sie bitten, vielleicht mal eine Definition zu geben. Also es gibt ja ganz verschiedene Varianten. Jemand hat viel Stress im Beruf, rennt los, holt sich ein paar Schuhe, das er eigentlich nicht braucht. Wenn das einmal im Jahr passiert, dann ist das im Rahmen. Aber ich glaube, die wirkliche Schwelle, die man überschreitet als Kaufsüchtiger, ist, wenn man sich extrem verschuldet und die Dinge auch überhaupt nicht benutzt, die man kauft. Ist das so ungefähr umrissen?
Das haben Sie gut umrissen. Also Kennzeichen ist oder Kernstück ist eine anhaltende, extreme gedankliche Beschäftigung mit Kaufen. Also ich kenne Patienten, die wachen nachts auf und überlegen, oh, das Stück, was ich gesehen habe, wie kriege ich das? Wie kann ich mir das besorgen? Ja? Sie scannen die Umgebung ab auf Dinge, materielle Dinge, die ihnen gefallen, die sie dann vielleicht möchten, wo ein ganz starker Besitzwunsch entsteht. Das möchte ich haben, das möchte ich unbedingt besitzen. Und es entsteht dann auch sowas wie ein Kaufdruck. Ja? Also manche beschreiben auch, sobald ich Geld in der Hand habe, muss ich es ausgeben. Ja? Ich habe ein bisschen Geld zur Verfügung und ich habe diesen Druck, ich muss losgehen oder ich muss etwas bestellen und muss das ausgeben. Und es ist jetzt nicht so, dass diese Menschen oder die meisten Patienten jedenfalls jetzt ständig jeden Tag kaufen. Das gibt es schon auch im Extremfall. Es ist eher sowas Episodenhaftes. Also sie können das schon einigermaßen kontrollieren, weil sie wissen, dass es nicht angemessen ist. Sie wissen das. Ja? Sie können das gut einschätzen und beurteilen. Und dann passiert vielleicht irgendwas, ein Streit, eine Demütigung, Langeweile, ja? Irgendeine unangenehme Befindlichkeit oder vielleicht auch ein Hoch. Ja, jetzt kann ich mir was gönnen. Und dann verlieren sie die Kontrolle und bestellen, entgleist ein, exzessiv oder kaufen exzessiv. Und das hat negative Folgen. Beim Großteil, wie Sie ansprechen, Verschuldung. Nicht bei allen. Ich habe schon sehr gut betuchte Patienten gesehen, die haben eher unter dieser Sinnlosigkeit gelitten. Aber ja, der Großteil verschuldet sich. Im Einzelfall kann es zu Eingehungsdelikten, zu Strafdelikten kommen, Betrugsdelikten, bestellen auf anderen Namen, beispielsweise auf den Namen des Nachbarn. Und dann warte ich, bis der Paketbote kommt und dann sage ich, ja, ich soll das hier mal in Empfang nehmen, weil mein Nachbar ist nicht da. Also so, ne, so Tricksereien, Belügen. Und es geht einher mit familiären Problemen, mit sozialen Problemen. Sie können sich vorstellen, wenn das Sparbuch des Sohnes leergeräumt ist dafür und der kriegt das mit, wenn er volljährig wird, gibt es Probleme. Keiner will mehr beschenkt werden in der Familie. Und natürlich psychische Probleme. Also wenn wir davon ausgehen, das wird ausgelöst durch negative Befindlichkeiten oder Ängste, Depressionen, dann werden die größer. Ja, die werden größer, weil, wie gesagt, die Patienten wissen, dass das nicht okay ist, was sie tun, aber sie können nicht widerstehen, weil sie das als wahnsinnig belohnend empfinden in dem Moment. Das ist für sie ein Thrill, ein High, wenn sie bestellen können, wenn sie aussuchen können. Und einiges benutzen sie durchaus, ja, am Anfang zumindest, aber nicht in angemessener Art und Weise. Also es ist nicht angemessen, jeden Monat ein neues Smartphone zu kaufen. Oder ständig neue Schuhe oder in der Woche 10 Bücher, von denen man vielleicht 2 schafft zu lesen.
Ich hatte gelesen, dass vor allem Jugendliche und Frauen gefährdet sind, kaufsüchtig zu werden. Kann man denn sagen, wie viel Prozent der Bevölkerung Stand 2018 da wirklich kaufsüchtig sind und wie viel Prozent vielleicht auch einer Gefährdung unterliegen?
Tatsächlich etwas über die Diagnose Kaufsucht können wir so noch nicht sagen, weil dazu müssten wir Interviews durchführen. Wir müssen das abklären, ja. Aber es gibt international in verschiedensten Ländern Untersuchungen mit so Fragebögen. Die wurden in der Bevölkerung ausgegeben. Und tatsächlich hat sich eine ungarisch-britische Gruppe mal dran gemacht, diese verschiedenen Untersuchungen auszuwerten, zu poolen, zusammenzuschmeißen. Man nennt das dann eine Meta-Analyse, auszuwerten. Und da kam raus, dass die Kaufsuchtgefährdung, also das ist der Prozentsatz der Menschen, die in so einem Fragebogen über einem Schwellenwert liegen, bei 5% liegt im Erwachsenenalter. Das ist eine ganze Menge, 5%.
Das ist nicht wenig.
Ja. Und diese Untersuchungen haben halt auch ergeben, dass junge Erwachsene tatsächlich gefährdeter sind und offensichtlich auch Frauen höhere Werte zeigen.
Weiß man, warum das so ist?
Naja, das sind so Untersuchungen, die laufen. Also sicherlich ist Kaufen vielleicht eher ein weibliches Phänomen. Damit sind immer noch mehr die Frauen möglicherweise beschäftigt. Die gehen eher seltener in die Spielhalle. Ja? Wobei ich Ihnen sagen kann, ich habe auch männliche Patienten und da ist die Kaufsucht mindestens genauso ausgeprägt. Also wir sprechen hier nur über unterschiedliche Häufigkeiten. Was wir wissen ist, womit Kaufsucht, egal in welchem Land Sie das untersuchen, assoziiert ist, das ist, sind starke materielle Werteorientierungen. Also materielle Werte sind zentral in meinem Leben. Ich bewerte andere Menschen danach, was sie besitzen. Ich glaube, ich werde danach bewertet, was ich besitze. Wenn ich alles besitzen könnte, was ich mir gerne kaufen wollen würde, dann wäre ich deutlich glücklicher, als ich jetzt bin. Und wir wissen auch aus anderen Untersuchungen, dass so Werte auf sogenannten Materialismus-Skalen auch höher sind im jüngeren Alter. Und vielleicht ist das so dieser Zusammenhang. Was wir bräuchten, wären sogenannte Längsschnittstudien. Das heißt, wir würden die gleichen Menschen im Verlauf immer wieder untersuchen. Und dann könnten wir wirklich valide, gute, gültige Aussagen machen zu den Zusammenhängen.
Aus Peter Tschaikowskis Klavierkonzert Nummer 1 in B-Moll war das der dritte Satz. Arkadi Volodos wurde begleitet von den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Seti Osawa. Und auch das war Wunschmusik unseres heutigen Gastes in Klassik à la carte, der Psychologin und Psychiaterin Astrid Müller von der Medizinischen Hochschule Hannover. Warum der Tschaikowski, Frau Müller?
Also ich finde, Tschaikowski ist eigentlich immer schön, egal welches Stück, muss ich so sagen. Und dann, also in meinem Elternhaus wurde nicht wahnsinnig viel Klassik gehört und ich kriegte, ich glaube, genau von diesem Klavierkonzert eine Platte geschenkt. Da muss ich so 14 gewesen sein. Und das war genau dieses Klavierkonzert Nummer 1 und der erste Satz, der so sehr kräftig losgeht. Und das hat mich getatscht, das hat mir gut gefallen, hat mich vielleicht ein Stück weit auch mehr interessiert für klassische Musik.
Wenn man das in dem Alter häufig hört, glaube ich, hat man auch gleich, wenn man es wie wir jetzt wieder hört, die Bilder von damals vor Augen.
Ja.
Wir haben gerade über einen Aspekt bei der Kaufsucht, über die wir heute sprechen, angefangen zu sprechen. Und zwar darüber, dass da ja eine emotionale Lücke gefüllt wird mit diesem exzessiven Kaufen. Ist man schon so weit in der Forschung, dass man sagen kann, wodurch diese Lücken, meistens sagt man, es kommt aus der Kindheit, nehme ich an, wodurch diese Lücken genau entstehen und was man da tun kann, um entgegenzuwirken?
Nein, noch nicht so ganz. Das liegt auch daran, dass diese Gruppe von Patienten mit Kaufsucht sehr heterogen ist. Also das zeigt sich schon daran, dass unterschiedliche Dinge gekauft werden. Das zeigt sich daran, dass auf unterschiedlichem Wege gekauft wird, offline, online, Katalog, TV-Shopping. Das zeigt sich an, wie gesagt, diesen unterschiedlichen Preis- und Warensegmenten. Und wenn Sie in die Biografien gehen, sich die erzählen lassen, schildern lassen von den Patienten, dann kann das sehr unterschiedlich sein. Also manche Patienten kommen aus eher nicht so sehr begüterten, ärmlichen Elternhäusern, mussten vielleicht die Kleidung der drei älteren Geschwister auftragen. Und dann war endlich der Moment gekommen, als sie ihr erstes Gehalt in den Händen hatten. Und dann haben sie das ausgegeben für sich und das sehr, sehr genossen. Ja, das hat ihnen Glücksgefühle gemacht. Das ist das, was wir in der Forschung mittlerweile nachweisen können, auch über Bildgebung, dass ganz offensichtlich eine Aktivierung des Belohnungssystems, ich werde jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen, ja, so wie bei anderen Süchten, offensichtlich erfolgt beim Anschauen von Waren und bei der Möglichkeit, die kaufen zu können. Dann haben wir andere Biografien. Da kommen Patienten aus eher sehr begüterten Elternhäusern. Die haben nie gelernt, mit Geld umzugehen. Das war immer zur Verfügung. Oder wir hören von Biografien, wo möglicherweise sehr eingebundene, zeitlich nicht oft präsente Eltern Kinder möglicherweise mit Spielzeugen und Geschenken vielleicht für diverse Dinge belohnt haben, immer wieder. Sodass auch so etwas herangewachsen ist wie: Naja, ich werde eben belohnt, wenn ich ruhig bin oder wenn ich mir was wünsche, dann bekomme ich das. Also so, wenn Sie so wollen, emotionale Liebe über materielle Liebe ersetzt. So beschreiben das Patienten. Und ich könnte das jetzt noch fortführen und Ihnen viele andere Beispiele nennen. Je länger ich mit dieser Patientengruppe arbeite, umso schwerer tue ich mir zu sagen, es gibt ein A, aus dem wird ein B. Das kann ich so nicht sehen. Hinzu kommt sicherlich, dass viele unserer Patienten noch andere psychische Erkrankungen haben, jedenfalls die, die Therapie aufsuchen, die Älteren. Was hier Henne und was Ei war, auch das mag ich so gar nicht immer genau sagen, weil es uns hier eben an diesen besagten Längsschnittuntersuchungen fehlt, wo wir Personen immer wieder untersuchen. Aber sicherlich gibt es da Zusammenhänge. Und wenn Sie sagen, ein emotionales Loch füllen, manchmal ist es auch dieses Selbstwertloch fühlen. Ja? Also etwas Materielles als Selbstwertblombe, die leider nicht hält, die fällt immer wieder raus.
Die muss immer wieder,
die muss immer wieder erneuert werden.
Ersetzt werden. Ja. Nun nähern wir uns ja Weihnachten. Wir befinden uns in der funkelnden und von allen Seiten glitzernden Vorweihnachtszeit. Ich kann mir vorstellen, das ist für Betroffene die schwerste Zeit des Jahres, oder?
Ja, tatsächlich gibt es dazu auch eine Untersuchung, dass natürlich insbesondere um die Weihnachtszeit viel eingekauft wird. Weil auch das ist wichtig zu sagen, die Patienten kaufen nicht nur unbedingt für sich ein. Häufig geht es auch darum, diesen Kaufdrang zu kanalisieren, indem ich anderen Geschenke mache. Ja? Hauptsache, ich kann irgendwie einkaufen oder ich kann was besorgen. Ich habe auch viele sogenannte Besorger in der Gruppe, die den besten Deal rausfinden für die Kollegen und also ständig eigentlich damit sozusagen entschuldigt im Netz sind, auf Kaufportalen, um irgendwie was zu kaufen. Natürlich, und die Werbung setzt ein. Also es kommt von zwei Seiten. Es gibt quasi einen Grund einzukaufen, einen vermeintlichen. Und die Werbung ist sehr aktiv. Das spüren wir alle. Und zwar sowohl analog, also offline in den Geschäften, in der Fußgängerzone, als auch im Internet. Ja, werden wir bombardiert mit Möglichkeiten, und die dann unserem Profil entsprechen. Wunderbare Sache, nur nicht für Patienten, die ein Problem mit Kaufsucht haben.
über den Einfluss des Internets auf die Kaufsucht oder auch überhaupt das Kaufverhalten und die Tendenz hin zu einer Kaufsucht. Astrid Müller, wollen wir gleich sprechen nach einem nächsten Musikwunsch von Ihnen. Der kommt von Miriam Makeba, Pata Pata. Warum dieses Lied?
Pata Pata ist ja, glaube ich, ein Tanz eigentlich, ne? Und ich finde diesen Rhythmus klasse. Ich finde den super. Es ist ein Klassiker. Ich finde auch die Frau beeindruckend. Und ich verbinde dieses Lied mit Freude und Lebenslust.
Miriam Makeba mit Pata Pata in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Heute sind wir im Gespräch mit der psychologischen Psychotherapeutin Astrid Müller von der Medizinischen Hochschule Hannover. Und wir sprechen über die Kaufsucht. Das ist auch schon mehrfach angeklungen in unserem Gespräch, dass viele Menschen ja ein ganz unterschiedliches Kaufverhalten an den Tag legen. Also es gibt solche, die gehen in Läden. Es gibt aber auch jene, die wälzen Kataloge oder sie haben auch TV-Shopping schon angesprochen und viele, viele kaufen im Internet ein. Und da stellt man sich natürlich die Frage, wird die Disposition, die ja doch bei einem relativ großen Teil der Bevölkerung vorhanden ist, in diese Kaufsucht reinzuschlittern, nicht auch noch angeheizt und angefeuert durch diese unglaubliche Leichtigkeit, mit der man heutzutage im Internet einkaufen kann. Also sehen Sie da einen Zusammenhang, vielleicht auch steigende Zahlen?
Also da sehe ich einen Zusammenhang und nicht nur ich, sondern auch andere Fachkollegen, die sich mit der Thematik befassen. Und wissen Sie, vor 10 Jahren, wenn Sie mich gefragt hätten, hätte ich noch gesagt, nein, nicht übers Internet. Bei Kaufsucht, da geht es darum, den Stoff zu fühlen, den Geruch zu haben in der Nase, das Gespräch mit der Verkäuferin zu haben, die einem da vielleicht Komplimente macht. Und darum geht's. Ich muss das ein Stück weit revidieren. Für manche Patienten geht's in der Tat vorrangig darum. Aber diese Verfügbarkeit, Tag und Nacht und die Möglichkeit, bequem einzukaufen von zu Hause, völlig unbeobachtet. Und was noch wichtig ist, sie schaffen physisch nie im Leben das, was sie online surfen können, searchen, browsen können über die verschiedenen Kaufportale. Sie schaffen es physisch nie, diese Preisvergleiche so hinzukriegen, weil ne, das ist online viel, viel besser. Sie kriegen auch nicht unbedingt auf sie persönlich zugeschnittene Kaufprofile geschickt mit irgendwelchen Angeboten. Auch das lässt sich natürlich viel besser kommunizieren über das Internet. Und die schnelle Befriedigung kann noch schneller da sein. Sie müssen sich also nicht anziehen, aus dem Haus gehen, sondern sie sitzen bequem auf der Couch, kommen vielleicht von der Arbeit nach Hause, hatten vielleicht gerade Ärger mit einem Kollegen, sind völlig frustriert, lassen sich nieder, sind müde, für Sport ist keine Kraft mehr. Sie nehmen das Tablet, ja, sie müssen ja nicht mal mehr den Laptop aufklappen oder das Smartphone. Und dann recherchieren sie ein bisschen rum und sie müssen gar nicht lange recherchieren, weil sie haben wahrscheinlich alle möglichen Apps drauf und kriegen sowieso schon die Angebote. Und dann bestellen sie einfach, ja, und dann können sie 20, 30, 40 Dinge bestellen. Sie können den in ihren Wagenladen wieder zurück, sie können vergleichen, sie können sich das anschauen, sie können auch immer noch denken, ich schicke das ja dann alles zurück, das ist ja kein Problem. Sie können das auch gut lesen.
Wenn ich da kurz einhaken darf, das ist, glaube ich, was Kaufsüchtige eigentlich nicht machen. Die schicken nicht zurück, oder?
Jedenfalls nicht so viel, wie sie vorher glauben, dass sie zurückschicken würden. Die schicken schon manches zurück, oder? Ich habe auch Patienten, die das dann am Wochenende auf dem Flohmarkt verkaufen. Für einen geringen Preis. Oder die ständig Plätze auch auf überdachten Flohmärkten mieten und das verkaufen, verschenken. Ich hatte einen Patienten, der hat dann diese Dinge manchmal unausgepackt in die Altkleidertonne gebracht.
Das heißt, man möchte es unbedingt haben, sei es Kleidung oder andere Waren, und dann möchte man es auch wieder loswerden, weil man, wie Sie vorhin schon angedeutet haben, weil da auch ein Problembewusstsein existiert bei den Menschen, die betroffen sind. Ja. Die merken, dass es ihnen nicht gut tut,
genau,
was sie
also
machen.
Also eine große Subgruppe will auch einiges davon wieder loswerden, andere eben nicht. Das sind eher diejenigen, die horten. Mhm. Ne? Mhm. Die wollen das auf gar keinen Fall loswerden. Die brauchen das so um sich. gestapelt.
Spielt denn in dieser ganzen Entwicklung auch der Erkrankung vielleicht eine Rolle, dass wir überhaupt nicht mehr den Überblick über unser Bargeld haben? Also gerade im Internet, da zahlt man mit Kreditkarte. Ansonsten nimmt man auch nicht das Geld, was man eben monatlich zur Verfügung hätte, mit zum Einkaufen. Da wird kaum noch gerechnet. Es gibt Dispo-Kredite. Ist das ein Aspekt, dass wir so dieses Haptische, ne? Es gibt nicht mehr die Lohntüte, man hat nicht mehr auf dem Tisch liegen, was man wirklich zur Verfügung hat, dass wir dieses Haptische in Bezug auf Geld verloren haben?
Ja, also so unter dem Motto, nur Bares ist Wahres. Das trifft schon zum Teil zu und sicherlich ist auch das ein Aspekt des Internets, dass sie hier andere Bezahlmodi haben. Das Rabattsystem ist wesentlich ausgeprägter, ja. Sie können auch eher diese Bestellung auf fremden Namen machen. Ne? Christina nicht mit C, sondern K geschrieben. Und selbst wenn Sie einen Schufa-Eintrag haben oder schon irgendwo auf einer Liste stehen, bei einem der Kaufportale, funktioniert das immer noch. Ja, wir besprechen das auch in der Therapie mit den Patienten, diese Geldkarten, Kreditkarten, EC-Karten abzugeben, wenn sie es nicht schon mussten, weil sie so stark verschuldet sind. Das mit dem Haptischen trifft trotzdem nur zum gewissen Teil zu, weil fast alle unsere Patienten ein sehr eigenartiges, eigentlich gestörtes Verhältnis zum Geld haben. Also fast kindlich, möchte ich sagen. Also ob das jetzt 10 Euro sind, 100, 1000 oder noch mehr, irgendwie geht so diese Verbindung dazu verloren. So wie auch die Verbindung verloren geht, dass sie Schulden haben. Also ich sagte ja gerade, wir motivieren die Patienten dazu, ihre Geldkarten abzugeben. Und dann sagte beispielsweise sehr prototypisch eine Patientin, die in einem sehr verantwortungsvollen Job Vollzeit tätig war, ja, dann kann ich mir ja kein Geld mehr ziehen am Automaten. Sie hatte aber überhaupt kein Geld mehr, sie hatte Schulden. Das ist fremdes Geld, was sie zieht. Und das ist eigentlich so sehr typisch dafür, ja, dass das natürlich nochmal sehr befeuert wird, wenn es nicht mehr haptisch ist. Aber auch als noch Barzahlungen vorrangig waren, kann ich Ihnen sagen, hatten unsere Patienten irgendwie ein Problem damit.
Mediterranean Sundance hieß dieser Titel von L. D. Meola und das war ein weiterer Musikwunsch von Astrid Müller, die heute zu Gast ist in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Wir haben nun verschiedenste Aspekte der Kaufsucht beleuchtet. Am Ende steht natürlich die Frage, gibt es da eine Möglichkeit, wieder rauszukommen? Sie haben ab und zu berichtet, Sie haben Menschen in Behandlung bei sich, in der Psychotherapie, in der Verhaltenstherapie vor allem. Wie sind da die Heilungschancen? Kann man das überwinden?
Ja, kann man. In der Tat haben wir in unserer Gruppe insgesamt 3 Psychotherapiestudien zusammen mit unseren Kooperationspartnern in den USA durchgeführt und konnten da zeigen, dass also 2/3 der Patienten, die diese Therapie absolvieren, in so einen Bereich des normalen Einkaufens kommen, nachhaltig. Also wir haben dann auch Nachuntersuchungen gemacht, 6 Monate, bei einer Studie sogar 3 bis 5 Jahre danach. 1/3 nicht, das muss man natürlich auch sagen. Und man muss dazu sagen, dass das diejenigen Patienten sind, die die Therapie wirklich absolvieren. Wir haben viele Anfragen von Patienten, die sich melden, die ganz dringlich einen Termin brauchen. Und davon würde ich sagen, kommt dann allerdings vielleicht nur die Hälfte tatsächlich bei uns an. Und dann vielleicht nochmal die Hälfte, die sich entschließen kann, in die Therapie zu gehen. Das hängt damit zusammen, dass sie große Ängste haben vor der Veränderung und vor dem, was auftaucht, wenn sie auf diese Instant-Befriedigung über Einkaufen verzichten. Was passiert dann mit ihnen? Ja, es gab ja einen Grund, warum sie da reingeschlittert sind. Und kommen diese Ängste, Depressionen, Erinnerungen, Unzufriedenheiten, Frustration dann vielleicht viel stärker wieder zum Vorschein. Mhm. Und ja, manche Patienten entscheiden sich dann dafür, doch lieber weiter zu kaufen und Dinge, die ihnen wehtun, die sie sehr belasten, nicht so stark spüren zu müssen, weil sie sich durch Kaufen ablenken.
Astrid Müller, nun sind Sie schon seit Jahren, Jahrzehnten mit diesem Themenfeld befasst. Passiert das da auch, dass man sich selber erstmal ganz stark hinterfragt? Also gucken Sie ganz anders auf Ihre Einkäufe als eine Person, die damit gar nichts zu tun hat?
Ja, natürlich. Auch das verläuft in Wellen. Also mir war mal die Lust am Einkaufen völlig vergangen, weil ich sehr rational jeden Kauf abgewogen habe. Und ich habe mich auch dabei ertappen können, wenn ich etwas gereizt auf Verkäuferinnen beispielsweise reagiert habe, die mir irgendwas schmackhaft machen wollten. So. Ich glaube, Auswirkungen gibt es eher so in meinem Freundes- und Familienkreis, wo das natürlich ein Running Gag ist. Oh, 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 mal die Astrid fragen, ob ich es vielleicht
darf
schon
ich noch
hier, darf ich noch, soll ja. ich noch, habe ich schon. So in dieser Art und Weise. Aber wissen Sie, ich finde das eigentlich auch gut, diese Auswirkungen. Ich finde das völlig in Ordnung, das zu hinterfragen. Und ich möchte Kaufen um Gottes Willen hier nicht verteufeln, ja, und sagen, und es darf auch mal ein selbstverständlicher Kauf sein. Ich belohne mich für eine überstandene Prüfung, ja. Aber wenn es zum Regelfall wird und ich Konflikte nicht mehr versuche zu lösen, sondern mich davon nur noch abzulenken, also wenn ich nicht mehr nach anderen Strategien suche, dann ist das krankhaft, dann tut mir das nicht gut und dann muss ich das hinterfragen. Aber ja, es hat natürlich Auswirkungen auf mich, ja.
Astrid Müller, wir sind leider am Ende der Sendung. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und den Besuch.
Danke.
Und das war Klassik à la carte heute mit Astrid Müller, der leitenden Psychologin an der Klinik für Psychosomatik der Medizinischen Hochschule Hannover. Und am Mikrofon verabschiedet sich für diese Stunde Martina Kothe.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.